Sie hören den Kurier.
Ich war damals 17, es war ein großer Schock für mich. Ich hatte davor noch nie eine Leiche gesehen. Und da war dieses Mädchen ungefähr in meinem Alter. Die Bilder sind seit 32 Jahren in meinem Gedächtnis eingebrannt.
Auf dem Marmortisch am Friedhof von Figueres liegt ein junges Mädchen vor mir, über das man mir gesagt hat, dass sie sich erhängt hat.
Man wollte keine Nachahmer provozieren und keine Aufmerksamkeit darauf lenken. Und weil sofort davon ausgegangen wurde, dass es in dem Fall ein Suizid war, sind die meisten Journalisten sofort wieder weg und haben nicht darüber berichtet. Darum hat auch niemand darauf geachtet, ob die Guardia Civil gut gearbeitet hat oder nicht.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelösten Kriminalfällen nachspüren. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zu einem Fall, der ist jetzt nicht nur über 30 Jahre her, sondern er führt uns auch deutlich über unsere eigenen Landesgrenzen hinaus. Da geht es um eine junge, vorerst noch unbekannte tote Frau und um eine Geschichte, die ebenso rätselhaft ist wie voller Wendungen. Ja, und dazu begrüße ich jetzt hier bei mir im Podcast-Studio die Kurier-Chronik-Redakteurin Anja Antonius, die diesen Fall recherchiert hat. Hallo Anja.
Hallo Stefan.
Anja, du hast uns also eine Geschichte aus den frühen 1990ern mitgebracht und wie schon erzählt, das Ganze spielt diesmal nicht in Österreich. Wo führst du uns denn hin?
Wir müssen dazu nach Spanien, genauer gesagt nach Katalonien. Wir befinden uns nämlich in Portbou, ungefähr 150 Kilometer von Barcelona entfernt. Portbou ist ein kleiner Küstenort an der spanisch-französischen Grenze in den Ausläufern der Pyrenäen. Es ist der 4. September 1990, ein Dienstag, früher Morgen, es wird ein sonniger Tag. An die kleine Bucht von Portbou plätschern die Wellen und geht man die Strandpromenade entlang, sieht man am südlichen Ende einen kleinen Hügel. Dort hinauf führt eine schmale Straße, sie endet vor dem Friedhofstor. Und zwischen dem Friedhof und den mehrstöckigen Wohnhäusern liegt ein steiler Hang voller Kakteen und ein paar Pinien. Und auf einer dieser Pinien hängt an diesem Morgen der leblose Körper einer jungen Frau an einem dünnen Seil. Man sieht sie von der Bucht aus, von den paar Strandcafés, man sieht sie vom Hafen und von den Häusern rundherum.
Das ist so furchtbar, Anja. Die hängt ja dort wie in einer Auslage, so wie du das beschreibst.
Ja, genau. Und gegen 7:30 in der Früh sieht dann auch eine Anrainerin den leblosen Körper. Die Frau kommt gerade aus dem Haus und sie ruft auch sofort die Polizei. Die sind dann sofort hingefahren und den Beamten, muss man sagen, bietet sich da wirklich ein makabrer Anblick. Als hätte es nicht gereicht, dass eine junge Frau tot am Baum hängt, ist es auch eine sehr ungewöhnliche Szene, die sich da bietet. Schau, ich habe dir da ein Zeitungsfoto mitgebracht, ein altes. Siehst du, das Mädchen hängt nämlich mit dem Körper zum Baumstamm gedreht. Den Knoten vom Seil, den hat sie direkt unter ihrem Kinn und er drückt ihr Gesicht gerade nach oben. Wären ihre Augen nicht geschlossen, dann würden sie direkt in den Himmel schauen. Und ihr Gesicht völlig ausdruckslos.
Also ich bin ja wirklich einiges gewohnt, auch hier bei Dunkle Spuren, aber das ist jetzt echt kein schönes Bild, Anja.
Ja, ich habe auch einen spanischen Artikel gelesen. Da hat man den Fundort mit der Pinie und dem Mädchen auch mit einem Caravaggio-Gemälde verglichen. Und die kennst du sicher, die haben ja auch so etwas Düsteres an sich. Aber ich beschreibe jetzt mal das Mädchen weiter. Sie hat lockige braune Haare, die hängen ihr offen über den Rücken und sie sind nicht vom Seil eingeklemmt. Sie trägt ein türkises Shirt und eine hellblaue Jeans-Latzhose. Am Handgelenk hat sie eine Uhr der Marke Casio und sie ist barfuß. Ihre Schuhe stehen ein Stück weit vom Baum entfernt. Und sonst hat sie gar nichts bei sich. Keine Dokumente, kein Geld, keine Tasche, nichts. Ja, und irgendwer deckt sie dann mit einem hellen Leintuch zu. Das Leintuch weht im Wind und das sieht aus wie ein Schleier. Und daher kommt auch der Name, unter dem sie die nächsten 30 Jahre auch bekannt sein wird. La Novia de Portbou, die Braut von Portbou.
Sie schaut so jung aus.
Das habe ich mir auch gedacht, aber zu ihrem Alter kommen wir noch. Das Foto, das wir hier haben vom Fundort, das hat übrigens ein junger Fotograf aus dem Ort gemacht. Er heißt Alex Iglesias und er lebt heute noch in Portbou. Und in der katalanischen True-Crime-Sendung Crims erinnert er sich vor nicht einmal 2 Jahren an diesen Morgen, 1990, zurück.
Ich hatte in dem Moment 17 Jahre, war 18.
Ich war damals 17, es war ein großer Schock für mich. Ich hatte davor noch nie eine Leiche gesehen. Und da war dieses Mädchen ungefähr in meinem Alter. Die Bilder sind seit 32 Jahren in meinem Gedächtnis eingebrannt.
Ja, das glaube ich ihm sofort, dass er diese Bilder nie vergessen hat. Okay, Anja, wie ist es an diesem Morgen dann weitergegangen?
Ja, Stefan, da muss ich leider sagen, nicht optimal. Diese ganze Geschichte, die ist nicht nur rätselhaft, sie ist auch wirklich wahnsinnig ärgerlich. An ganz vielen kritischen Punkten reihen sich die Pannen einfach aneinander. Und die erste Panne, die passiert schon, da ist das Mädchen noch nicht einmal abgehängt worden.
Was ist da passiert?
Das Protokoll sieht vor, dass der zuständige Gerichtsmediziner informiert wird. Und das hat man auch gemacht. Sein Name ist Rogelio Lacassi. Aber er war nie an dem Ort, an dem das Mädchen gefunden worden ist.
Wie gibt's denn das?
Ja, pass auf. Ich habe mir einige Interviews mit ihm angeschaut und da sagt er, dass er damals einfach wahnsinnig überarbeitet war. Er war nämlich allein für ein Gebiet zuständig, das heute von 6 Gerichtsmedizinern betreut wird. Und an dem Tag, da hat es parallel noch einen anderen Fall gegeben. Und noch dazu müsste er von auswärts anreisen, aus dem rund 40 Kilometer entfernten Figueres. Und die Anreise, also das Benzin, für diese Leichenschauen, die hätte er aus eigener Tasche zahlen müssen. Und das hat ihn furchtbar genervt. Und das kann ich sogar irgendwie verstehen. Aber wie wir wissen, liegt Portbou auch am Fuß der Pyrenäen. Das heißt, egal von wo man anreist, von welcher Richtung, die Straße ist kurvig und sie führt über Berge. Und der Gerichtsmediziner hatte auf dieser Strecke schon einmal einen Unfall. Also er wollte einfach nicht hinfahren. Darum ist er dann lieber in Figueres geblieben und wie er sagt, er hat sich das Mädchen schicken lassen. Aber ich denke, er hätte das nicht gemacht, wenn er gewusst hätte, welche Folgen das noch haben wird. Aber dazu kommen wir noch.
Also gut, aus zeitlichen und finanziellen Gründen und vielleicht auch, weil er ein bisschen bequem gewesen ist, kommt dieser Gerichtsmediziner also nicht zum Fundort, vielleicht sogar zu einem Tatort. Sag Anja, ist das üblich gewesen damals in Spanien?
Also im Idealfall ist man natürlich damals als Gerichtsmediziner zum Fundort gekommen. Aber nach allem, was ich gehört habe, in der Ecke war es jetzt auch nicht komplett ungewöhnlich, wenn er nicht vor Ort war. Aber das kann man schon sagen, in dem Fall war es eine fatale Fehleinschätzung.
Ja, und wir müssen das heute wahrscheinlich einfach so akzeptieren. Was hat er denn eigentlich feststellen können? Also, wie dann die Leiche bei ihm gewesen ist?
Er beschreibt sie so. Wir hören jetzt hier Rogelio Lacassi aus der Sendung Crims.
Me encuentro una joven en una mesa de mármol.
Auf dem Marmortisch am Friedhof von Figueres liegt ein junges Mädchen vor mir, über das man mir gesagt hat, dass sie sich erhängt hat. Ein nordischer Typ, kastanienbraunes Haar, sehr weiße Haut, breite Schultern. Ich würde sagen zwischen 17 und 22 Jahre alt. Besondere Merkmale, sie hatte die typische Hornhaut auf den Fingern, die vom Schreiben kommt, die wir in der Schulzeit alle von unseren Kugelschreibern bekommen haben. Ich untersuche, ob es Anzeichen von Gewalteinwirkung gibt. Mal sehen. Kampfspuren? Nichts. Sie ist mitten in den Felsen von Portbou. Alles voller Steine. Man würde meinen, sie hat Staub an den Füßen. Aber die Füße, perfekt. Perfekt. Sauber. Ich komme zum Schluss, dass es sich um freiwilliges Erhängen handelt. Die Schlinge führte unter dem Kinn nach oben. Das war's. Ein Erhängen mehr.
Ein Erhängen mehr? Das war seine Schlussfolgerung? Also, Für ihn war wirklich sofort klar, dass es sich um einen Selbstmord handeln muss?
Genau. Er hatte gar keinen Zweifel daran, so wie ja auch die Polizei. Und dadurch, dass der Fall als Suizid eingeordnet wurde, hat Lacassi weder eine gründliche Obduktion noch eine toxikologische Untersuchung durchgeführt. Das heißt, er hat nicht einmal Blut abgenommen. Es sind damals nur die Zahn- und Fingerabdrücke abgenommen worden von dem Mädchen. Und dabei stellt er eigentlich schon einen Widerspruch fest, ohne dass er ihn als solchen benennt.
Ja, und welchen?
Ja, einerseits sagt er selber, dass der Hang, auf dem die Pinie steht, steinig ist. Der Hang ist aber auch voller Kakteen, und zwar Feigenkakteen. Das sind die mit den langen Stacheln. Es ist wirklich schwer vorstellbar, dass man da ohne sichtbare Kratzer durchkommt. Und dann noch dazu barfuß und mit perfekten Fußsohlen, wie er es genannt hat. Und auch dem leitenden Beamten der Guardia Civil, der an diesem Tag dort war, ist was aufgefallen. Er heißt Enrique Gomez Varela und er sagt in einem Interview, ich zitiere, was mich gewundert hat, wir schauen immer, wo der Knoten zum Aufhängen gesetzt ist. Normalerweise ist er etwas lockerer. Aber dieser Knoten erschien, als wäre er von einem Profi gemacht worden. Ich habe 30 Jahre Erfahrung. Und das hier, das war ein Seefahrerknoten. Der typische Henkersknoten, den wir alle kennen, war es nicht. Zitat Ende.
Also, obwohl er diesen Knoten gesehen hat und ihm das Ganze aufgefallen ist, ist er trotzdem von einem Selbstmord ausgegangen?
Ja, genau, Stefan.
Okay, also wir wissen bis jetzt eigentlich nur, dass in dieser katalanischen Grenzstadt am 4. September 1990 ein Mädchen erhängt aufgefunden wird, dass der Gerichtsmediziner von einem Selbstmord ausgeht, ohne selbst dort gewesen zu sein. Die Polizei glaubt das aber auch und dass die Tote bis jetzt eine völlig Unbekannte ist. Anja, hat es denn irgendwelche Vermutungen gegeben, wer das sein könnte?
Ja, also Lacassi, der Gerichtsmediziner, der sagt zumindest schon, dass er davon ausgeht, dass sie keine Spanierin ist oder generell keine Südländerin. Weil, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber er sagt so, weil sie unrasierte Beine hat. Und das war in diesen Jahren in Spanien bei jungen Frauen anscheinend völlig unüblich. Und er macht es auch in ihrem Gewand fest. Auf den Etiketten vom Shirt und Hose stehen nämlich die Markennamen Impulse und Rocky. Ihm hat das gar nichts gesagt, aber was heute viele wissen, dabei handelt es sich um Kollektionen, die zur Kette H&M gehören. Nur, die hat in dem Jahr 1990 schon in einigen europäischen Ländern Filialen gehabt, aber in Spanien noch nicht.
Also gut, dass sie optisch nicht so ausschaut wie eine Südländerin, okay, soll so sein, aber das mit den unrasierten Beinen, das klingt jetzt, wie soll ich das jetzt sagen, also zumindest nicht besonders wissenschaftlich. Aber gut, nehmen wir es einmal einfach so an. Der nächste logische Schluss wäre aber dann doch, also zumindest für mich, dass sie eine Touristin gewesen sein könnte. Anja, waren damals viele Touristen in Porbeau?
Also ganz sicher mehr als heute, Stefan. Porbeau ist ein Ort, mit dem es in den letzten Jahrzehnten ziemlich bergab gegangen ist. Also nur zum Vergleich, heute leben dort knapp über 1000 Einwohner. Und damals, 1990, waren es noch doppelt so viele. Die Stadt hat eben von der Eisenbahn gelebt und das sieht man auch sehr gut am Ortsbild. Schau, ich habe dir da ein Foto mitgebracht. Was fällt dir auf?
Okay, der Bahnhof, der wirkt echt überdimensioniert für so einen kleinen Ort. Porbeau ist ja richtig hineingezwängt dort. Da hinten die Berge, der Bahnhof und die Schienen und vorne dieser kleine Kieselstrand und mittendrin dieser Ort.
Mhm. Und es ist auch wirklich kein großer Ort, von dem wir da sprechen. Er ist nur rund 1 Quadratkilometer groß, also im Vergleich so groß ist auch Wiens kleinster Bezirk, die Josefstadt. Und seit es eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gibt, weiter westlich, über Figueres, hält in Porbeau nur noch der Nahverkehr, also keine internationalen Züge mehr. Ich habe dazu ein Zitat in der Zeitung El Español gefunden und ich finde, das beschreibt die aktuelle Stimmung in Porbeau sehr gut. Alle sind gegangen und niemand ist gekommen. Geblieben ist nur die Tramontana.
Tramontana, so hat mein Volksschullehrer geheißen. Aber Anja, was heißt das eigentlich?
Ja, so nennt man den kalten Bergwind. Der zieht dort oft über die Gegend und diese Tramontana, die soll sich auch sehr negativ auf die Stimmung schlagen, sagt man.
Das klingt eigentlich alles ziemlich trostlos.
Sehr. Aber 1990, also vor der EU und den offenen Grenzen, war das noch anders. Das hier war einer der wichtigsten spanischen Grenzbahnhöfe. Und das hat dann nicht nur viele Zollbeamte und Beamte der Guardia Civil in den Ort gespült, sondern eben auch viele Menschen auf der Durchreise. Ist man nämlich mit dem Zug von Spanien nach Frankreich gefahren oder umgekehrt, dann musste man hier umsteigen. Hinter der Grenze war nämlich die Schienenbreite jeweils anders.
Stimmt. Ja, und dann werden wahrscheinlich auch einige Menschen in Pabo einfach einmal hängen geblieben sein.
Ja, also zum Beispiel ist immer wieder die Rede von Hippies. Die sollen noch Anfang der 90er in den Buchten wild gecampt haben.
Okay, Anja. Zurück zu unserer Toten. Die könnte dann durchaus doch auch eine Touristin oder eine Durchreisende gewesen sein.
Ja, Stefan, das ist definitiv möglich. Und zu dem Ort, zu Pabo, da gibt's auch einen Side-Fact, den ich total interessant finde. Das Gebiet hier, das war in der Geschichte nämlich schon öfter eine wichtige Fluchtroute. Am Ende des Spanischen Bürgerkriegs zum Beispiel, also 1939, sind Hunderttausende spanische Republikaner vor den Franco-Truppen durch Pabo über die Berge nach Südfrankreich geflohen. Und dann, nur ungefähr 1,5 Jahre später, da hat sich die Fluchtbewegung dann umgedreht. Und jüdische Flüchtlinge und unter den Nazis politisch Verfolgte sind von Frankreich aus Richtung Spanien geflohen. So sind dann zum Beispiel auch Heinrich Mann und auch Franz und Alma Mahler-Werfel durch Pabo gekommen. Und auch der deutsche Philosoph Walter Benjamin. Er schaffte im September 1940 den anstrengenden Fußmarsch über die Pyrenäen nach Pabo. Aber dort hat ihm dann ein Dokument gefehlt und sie hätten ihn schon am nächsten Tag wieder zurück nach Frankreich geschickt. Und noch in derselben Nacht hat er in Pabo in einem Hotel Suizid begangen, um der drohenden Auslieferung an die Gestapo zu entgehen.
Also kann man sagen, dass das ein Ort mit einer sehr bewegten Geschichte ist und auch einer düsteren, einer sehr traurigen.
Ja, in einem überlieferten Abschiedsbrief an seinen Freund, den Philosophen Theodor Adorno, nimmt Walter Benjamin auch Bezug auf Pabo. Er schreibt: In einem kleinen Ort in den Pyrenäen, wo mich niemand kennt, wird mein Leben enden. Ihm ist vor Ort auch eine Gedenkstätte gewidmet und die steht direkt vor dem Friedhofstor, also nur wenige Schritte entfernt von der Pinie, an der man das erhängte Mädchen gefunden hat.
Wirklich? Jetzt möchte ich mir dieses Foto von Pabo doch noch einmal anschauen. Also, da ist diese Pinie und hier das Denkmal, genau. Ja, und da unten der Ort. Das sind jetzt wirklich keine großen Distanzen. Also, wenn ich mir das Bild jetzt so anschaue, das ist doch eigentlich überhaupt nicht möglich, dass dort niemand etwas mitbekommen haben soll.
Das habe ich mir auch gedacht. Und dazu muss man auch sagen, das Mädchen war an diesem frühen Morgen auf dem Friedhofshügel nicht allein.
Wie, sie war nicht allein? Wer war denn noch dort?
Als die Polizisten in der Früh zu der Pinie gekommen sind, haben sie gleich gesehen, dass ein bisschen unterhalb, also nur 40 Meter weiter Richtung Meer, auf so einer Art Terrasse ein Zelt aufgeschlagen war. Und in diesem Zelt, schlafend, neben einem VW-Bus, eine Gruppe junger Österreicher.
Moment, Anja, soll das heißen, während sich die junge Frau erhängt haben soll, die zuständigen Leute sind ja von Selbstmord ausgegangen, waren diese Österreicher in Sicht und Hörweite und die Polizei hat sie aufgeweckt? Und haben wir damit den Grund, warum wir diese Geschichte hier bei Dunkle Spuren überhaupt erzählen?
Ganz genau. Es waren 5 junge Männer und eine Frau, alle aus Wien, zwischen 18 und 24 Jahren. Und der Beamte der Guardia Civil, Enrique Gomez Varela, erinnert sich in Krims an die Situation und an den ersten Kontakt mit der Gruppe. Hören wir rein.
Pum, pum. Y me sale una carita por allí con de sueño.
Klopf, klopf. Da schaut ein verschlafenes Gesicht heraus. Ein junges Mädchen, mehrere junge Menschen. Ich dachte mir gleich, das müssen Ausländer sein. Und ich habe auf Deutsch, mit dem, was mir noch eingefallen ist, gesagt: Guten Morgen, Kriminalpolizei. Und so begannen wir zu reden.
Also seid mir nicht böse, aber das klingt jetzt wirklich nicht nach einer ausführlichen Befragung.
Nein, wirklich nicht. Die Beamten sprechen kaum Englisch und Varela spricht eben noch ein paar Brocken Deutsch. Die hat er sich von einem früheren Aufenthalt in Deutschland gemerkt. Und er führt die Gruppe jetzt zu der Toten. Die hängt zu diesem Zeitpunkt noch am Baum. Und er fragt, ob sie sie kennen. Alle sagen nein. Und sie geben dann Folgendes zu Protokoll. Sie sagen, sie sind nur wenige Stunden vorher, gegen 3 Uhr früh, in Pabo angekommen. Dann haben sie sich vielleicht noch eine halbe Stunde unterhalten. Weder haben sie etwas Verdächtiges gesehen noch gehört und dann sind sie schlafen gegangen und aufgeweckt hat sie dann erst die Polizei. Und nach dieser Befragung lässt man sie weiterziehen. Varela sagte zu den Krims: Ich sage ganz offen, es wurde alles perfekt abgewickelt.
Ja, ist ja gut, dass er seine eigene Arbeit nicht schlecht reden will. In Ordnung. Aber das mit diesen Österreichern, das wirkt trotzdem, also sagen wir mal, ein bisschen oberflächlich.
Auf die Österreicher werden wir später auch nochmal zurückkommen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, die meisten sehen das nicht so wie Varela, dass die Polizei alles perfekt gemacht hat. Darüber habe ich auch mit Marta Freixanet geredet. Sie ist eine katalanische TV-Journalistin, die für die True-Crime-Sendung Crims im katalanischen Fernsehen den Fall lange recherchiert hat. Und später hat sie auch mit einer Kollegin noch ein Buch darüber geschrieben.
Damals wurde über Suizide in den Medien viel weniger geschrieben als heute. Man wollte keine Nachahmer provozieren und keine Aufmerksamkeit darauf lenken. Es war nicht üblich, über dieses Thema zu sprechen. Und weil sofort davon ausgegangen wurde, dass es in dem Fall ein Suizid war, sind die meisten Journalisten sofort wieder weg und haben nicht darüber berichtet. Darum hat auch niemand darauf geachtet, ob die Guardia Civil gut gearbeitet hat oder nicht. Die Guardia Civil sagt, dass sie die Österreicher gefragt haben, was sie dort machen, wann sie angekommen sind und ob sie etwas gehört haben. Die Österreicher sagten nein und das war's. Die Guardia Civil sagt auch, sie hätten keine weiteren Möglichkeiten, sie festzuhalten. Aber wir haben dann bei der Recherche schon gemerkt, dass schlampig gearbeitet wurde. Denn als wir nach den Österreichern suchten, haben wir zum Beispiel gesehen, dass damals nicht einmal ihre Namen richtig aufgeschrieben worden sind, dass Buchstaben vertauscht waren. Wir denken also, dass man sicher besser hätte arbeiten können. Dazu kommt, dass die kurzen Verhöre vor Ort mit Hilfe eines Barmitarbeiters durchgeführt wurden, der Deutsch sprechen konnte, weil es damals im Ort eben viel Tourismus gab. Aber es war kein professioneller Dolmetscher.
Wahnsinn. Wenn nicht einmal die Namen richtig notiert werden, da beginnen die Fehler ja schon bei den Basics. Also gut, die Österreicher sind dann samt VW-Bus weitergezogen. Eine, wenn auch oberflächliche Autopsie an der Unbekannten ist durchgeführt worden. Über ihre Identität weiß man immer noch nichts. Anja, wie geht's dann weiter?
Die Polizei befragt dann noch tausende Menschen in der Umgebung. Sie befragt Einheimische, Touristen, sie fragt in Häfen, in Hotels, auf den umliegenden Campingplätzen, sie fragt sogar in Bordellen in der Gegend. Und niemand kennt das Mädchen. Es gibt überhaupt keine Spuren.
Überhaupt nichts?
Nein, Stefan. Man veröffentlicht sogar ihre Fotos, aber auch das bringt keine Ergebnisse. Und währenddessen wird der Gerichtsmediziner Lacassi langsam nervös. Du musst dir vorstellen, er hat das Mädchen ja in seiner Kühlkammer, schon seit Tagen. Und damals, in dem Ort, war die Stromversorgung einfach nicht hundertprozentig zuverlässig. Das heißt, bei einem Stromausfall wäre auch die Kühlkammer nicht versorgt worden. Und darum stellt er dann den Antrag, sie einbalsamieren zu dürfen. So, dass man ihren Körper bei Bedarf auch später noch untersuchen kann. Oder, im Idealfall, ihn letztendlich ihrer Familie zurückgeben. Du musst dich ja auch vorstellen, es gab damals ja keine DNA-Untersuchungen. Sowas war damals noch nicht möglich.
Ja, stimmt, das wäre heute mit den heutigen technischen Möglichkeiten, die es so gibt, sicher anders gelaufen. Sag, was ist dann eigentlich mit ihrem Körper passiert?
Der Gerichtsmediziner lässt dann ihren einbalsamierten Leichnam nach noch 5 weiteren Monaten am Friedhof von Figueres bestatten. Und das sieht jetzt aber dann nicht so aus, wie wir das in Österreich gewöhnt sind. Also es sind keine Erdgräber, es handelt sich um überirdische Nischengräber. Die sind dann quasi übereinander gestapelt, so ist es in Spanien üblich. Das heißt, statt vor einem Gräberfeld steht man dann vor einer Wand aus Grabmälern. Und unsere Unbekannte kommt in die Nische 134, in der 5. Etage. Und auf der Steinplatte ihrer Nische eingraviert stehen die Buchstaben NN. No Name.
Wie traurig. Okay, und dann?
Dann, Stefan, vergehen die Jahre. Und sie bleibt namenlos. Die Journalisten vor Ort lässt der Fall aber nicht los. Sie berichten immer wieder und versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Auch die Fotos des Mädchens werden immer wieder veröffentlicht, auch in Frankreich. Und es melden sich dann auch über die Jahre immer wieder Familien, die glauben, dass es sich um ihre verschwundene Tochter handelt. Einmal zum Beispiel eine französische Familie, die ihre Tochter erkannt haben will. Aber die Tochter hatte eine Zahnkrone und unser Mädchen von Porbeau nicht. Und Jahre später kommt dann eine neue Theorie auf. Mehrere katalanische Journalisten, die sich mit dem Port Beaufort beschäftigen, erkennen nämlich eine starke Ähnlichkeit zu einer jungen Deutschen, Christina Hermert. Als die verschwunden ist, war sie 22 und man muss sagen, sie schaut dem Mädchen von Port Beau, zumindest auf den Obduktionsfotos, wirklich sehr ähnlich. Schau dir das mal an.
Wow, okay. Die schaut der Unbekannten extrem ähnlich. Was weiß man eigentlich über diese Christina Hermert?
Sie ist im Jänner 1990 verschwunden, als sie gerade mit dem Bus zu ihren Schwiegereltern fahren wollte. Aber dort ist sie nie angekommen und man hat sie auch nie wieder gesehen. Sie war von ihrem Mann getrennt und sie war zweifache Mutter. Und damit kann sie nicht das Mädchen von Port Beau sein.
Wieso kann man das ausschließen?
Bei der Autopsie hat unser Gerichtsmediziner zumindest feststellen können, dass das unbekannte Mädchen noch nie schwanger gewesen ist. Aber die Guardia Civil hat dann sicherheitshalber trotzdem noch Christina Hermets Fingerabdrücke angefordert aus Deutschland. Aber wie zu erwarten, keine Übereinstimmung. Also hat auch diese Spur nirgendwo hingeführt. Und dann, im Mai 2001, also 11 Jahre, nachdem man sie gefunden hat, gibt es dann doch einen Hoffnungsschimmer. Jetzt gehören nämlich DNA-Untersuchungen in Spanien langsam zum Repertoire. Und man hofft so, dass man auch unbekannte Tote identifizieren kann. Und darunter ist eben auch das Mädchen von Port Beau. Jetzt bekommt der Gerichtsmediziner den Auftrag, die Nische zu öffnen und Proben zu entnehmen. Er erzählt:
No me hacía ninguna gracia.
Ich mache das wirklich nicht gern, eine Leiche Jahre später herauszuholen. Das ist kein Spaß. Aber dieses Mädchen interessierte mich sehr. Oder anders gesagt, in 40 Jahren war sie der Leichnam, der mir am meisten bedeutete.
Okay, das heißt also, er lässt die Nische öffnen und holt sie heraus. Ja, und dann? Was stellt er dann fest?
Gar nichts. Das glaubst du mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber die Leiche ist nicht in der Nische.
Wie bitte? Du meinst, diese Nische war leer? Anja, wie kann das jetzt sein?
Das ist eine weitere Panne in einer Geschichte voller Pannen. Weil nur wenige Monate vorher ist die Leiche der Unbekannten von 2 Friedhofsangestellten entfernt worden und in ein Massengrab am Friedhof gelegt worden. Das ist eine einfache Wiese dort in Figueres. Und das, obwohl es sich um einen richterlich beschlagnahmten Leichnam gehandelt hat und ganz ohne richterlichen Beschluss.
Ja, okay, aber warum?
Das kann man die beiden leider jetzt nicht mehr fragen. Sie leben nicht mehr. Aber als häufigster Grund wird Platzmangel genannt oder dass die Zahlungen in der Grabnische nach 10 Jahren eingestellt wurden. Egal, was der Grund ist, für den Fall war es jedenfalls eine Katastrophe.
Das ist einfach unglaublich. Hat das eigentlich irgendwelche Konsequenzen gehabt für diese Mitarbeiter?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich habe auch mit Marta Freschanet darüber geredet. Die Antwort ist nein, aber sie erklärt hier, warum das alles so gekommen sein könnte, wie es gekommen ist.
Según dice la ley en España, los cadáveres que no tienen nombre.
Nach spanischem Recht müssen Leichen, die nicht identifiziert werden können, in der Stadt begraben werden, in der sie gefunden wurden. Hier gibt es also schon eine erste Unstimmigkeit, nämlich, dass das Mädchen nicht in Port Beau, sondern in Figueres begraben wurde. Dort wurde die Autopsie durchgeführt und das Mädchen wurde nie wieder nach Port Beau gebracht. Es wurde auf dem Friedhof von Figueres begraben, weil es dort mehr Platz gab. Und dann, nach 10 Jahren, wurde in Figueres die Nische gebraucht. Denn wenn unbekannte Tote innerhalb von 10 Jahren nicht von Angehörigen angefordert werden, können sie, so das Gesetz, aus der Grabnische entfernt werden, wenn es Bedarf gibt. Denn diese Grabnischen sind auch für diejenigen gedacht, die sich kein Grab leisten können. Und genau das ist mit dem Mädchen aus Port Beau passiert. Aber was, wenn man das richtig gemacht hätte? Wenn sie nach der Autopsie wieder nach Port Beau gebracht worden wäre? Und wenn sie dort begraben worden wäre, wie es das Gesetz vorschreibt? Vielleicht wäre sie auf diesem kleinen Friedhof nie in ein Massengrab gekommen und in ihrer Nische geblieben.
Ja, aber in so einem Massengrab am Friedhof von Figueres, da hat man sie dann nicht mehr finden können, nehme ich an.
Leider nicht. Der Gerichtsmediziner hatte noch Hoffnung, eben weil ja ihr Körper prinzipiell einbalsamiert war, also konserviert war, aber ohne Erfolg.
Okay, wir sind jetzt im Jahr 2001. Der Leichnam, der ist für uns verloren. Wie geht's dann weiter, Anja? Was geschieht jetzt?
Lang geschieht gar nichts. Genauer gesagt, es vergehen jetzt knapp 20 Jahre ohne dass sich in dem Fall irgendwas bewegt. Die katalanischen Journalisten, die berichten in unregelmäßigen Abständen weiter. Und dann kommt die katalanische True-Crime-Sendung Crims ins Spiel, von der haben wir ja jetzt schon ein paar Ausschnitte gehört. Die präsentieren seit 2020 katalanische Kriminalfälle für das Fernsehen. Und ihr Moderator und Produzent Carles Porta wird von einer Journalistin auf den Fall aufmerksam gemacht, also auf den Fall in Portbou. Sein Team recherchiert dann 2 Jahre und ich habe mit Marta Freixanet darüber geredet, wie sie sich an diese Zeit erinnert, damals im Crims-Team.
Es handelt sich um einen Fall, der lokal sehr bekannt war, aber darüber hinaus nicht allzu sehr. Der Programmdirektor hat mir also vorgeschlagen, dass wir diesen Fall übernehmen und recherchieren. Er hatte etwas Mysteriöses, das ihn besonders machte. Ein Fall, an den man sich über die Jahre hinweg erinnerte. Aber wir wussten auch, dass es ein anderer Fall war als die anderen, die wir in der Sendung behandeln. Üblicherweise erzählen wir Fälle, die einen Anfang haben, eine Auflösung, einen Prozess. Das hier war ganz anders. Es ging um das Auffinden einer Toten, die nach über 30 Jahren immer noch nicht identifiziert war und an die sich trotzdem jeder erinnerte. Die Tote war im Dorf fast zu einem Mythos geworden. Also begannen wir mit unseren Nachforschungen und am Anfang hätten wir uns nie vorstellen können, dass es so enden würde, wie es geschehen ist.
Sie haben dann wirklich alle bisher beteiligten Fotografen, Journalisten, die an dem Fall gearbeitet haben, kontaktiert. Und auch die Beamten der Guardia Civil und den Gerichtsmediziner Rogelio Lacassi. Und der sieht dabei erstmals die Fotos des Mädchens an der Pinie.
Halt, stopp. Was soll das jetzt heißen? Der Gerichtsmediziner hat bisher nie gesehen, wie die Szene vor Ort in Portbou ausgesehen hat. Er sieht jetzt erst zum ersten Mal seit über 30 Jahren, wie das Mädchen dort an dem Baum hängt?
Ja, es ist wirklich so. Er war ja damals nicht dort, das wissen wir ja schon. Aber er hat auch nie Fotos vom Sterbeort bekommen. Und das Einzige, das er jemals wirklich gesehen hat, war die Mädchenleiche auf seinem Marmortisch.
Echt jetzt? Bitte, wie kann man das erklären?
Die Guardia Civil sagt dazu, es ist nicht ihre Pflicht, die Fotos vom Fundort bereitzustellen. Sie sagen, wenn der Gerichtsmediziner sie hätte sehen wollen, dann hätte er beim Gericht einfach Einsicht nehmen können. Dort haben sie nämlich die Fotos hingeschickt.
Dem war scheinbar wirklich alles egal. Selbstmord fertig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll.
Wart noch, Stefan. Lacassi dafür hat nämlich jetzt sehr viel dazu zu sagen. Zusammengefasst, einen Suizid hält er mit den neuen Informationen, mit den Fotos, für absolut unmöglich.
Also dreht sich die Geschichte jetzt komplett um? Nachdem der Gerichtsmediziner die neuen Fotos sieht, sagt er jetzt genau das Gegenteil. Über 30 Jahre, nachdem man die junge Frau gefunden hat? Kein Selbstmord?
In der Sendung Krims merkt man ihm den Ärger an. Er sagt, mit diesen Fotos hätte klar sein müssen, dass es nicht möglich ist, sich so zu erhängen. Um das zu machen, sagt er, muss man schweben können. Rund um den Baum, haben wir ja auf den Fotos auch schon gesehen, da gibt's außer Kakteen keinerlei Aufstiegshilfen. Sie hätte also selber raufklettern müssen, sich mit den Armen und Beinen irgendwie am Baum festklammern dabei. Aber sie hat weder Baumrinde unter den Fingernägeln, ihre Fingernägel waren ganz sauber, noch hat sie irgendwelche Kratzer am Körper. Der Ast, an dem sie aufgehängt war, ist in einer Höhe von 2,65 Meter und sie selber ist 1,70 Meter. Ihre Füße, die waren 40 Zentimeter über dem Boden und das Seil war sehr kurz.
Sie hätte sich also die Schlinge um den Hals legen müssen, das Seil irgendwie dann über den Ast bringen, dann den Knoten machen, alles während sie sich mit Armen und Beinen irgendwie am Stamm anklammert, ohne dabei sichtbare Spuren auch an ihrem Körper zu hinterlassen.
Ja, das ist schwer vorstellbar. Der Polizist Varela, von dem wir jetzt schon öfter gehört haben, sagt dazu aber sinngemäß, wer sich wirklich suizidieren will, der findet einen Weg. Also er ist nach wie vor davon überzeugt, dass es möglich ist, sich auf diese Art ohne Hilfe zu erhängen. Und er sagt, er glaubt an Suizid, weil er nichts gefunden hat, das ihn vom Gegenteil überzeugt.
Das heißt also, die Polizei glaubt nach wie vor an Selbstmord und der Gerichtsmediziner, der hat seine Meinung komplett geändert.
Mhm. Hören wir nochmal rein, wie er die Situation jetzt einschätzt.
Creo que la colgaron.
Ich glaube, dass sie bewusstlos war. als sie aufgehängt wurde. Sie muss unter Drogen gesetzt worden sein. Aber wir haben keinerlei Proben genommen. Es schien mir nicht angebracht, weil es sich um Erhängen handelte, ohne Auffälligkeiten. Hier im Land der Tramontana erhängen sich viele. Aber ich habe dieses Foto nie gesehen.
Man hört bei Lacassi sehr stark den Frust heraus, das stimmt, aber ganz ehrlich, er hat ja auch einen Anteil daran. Es war ja seine Entscheidung, nicht zum Fundort zu fahren.
Er sagt auch an anderer Stelle, dass es ein großer Fehler war, dass er nicht am Fundort gewesen ist. Und er sagt auch, dass viel anders gekommen wäre, wäre er nur dort gewesen.
Naja, das glaube ich auch. Die hätten ganz anders ermittelt, wenn nicht alle sofort und ohne jeden Zweifel von einem Selbstmord ausgegangen wären.
Ganz bestimmt. Es ist eben gleich von Anfang an viel schiefgelaufen.
Okay, wie geht's eigentlich jetzt weiter? Ich meine, wir sind im Jahr 2022. Viele Journalistinnen und Journalisten arbeiten an diesem Fall. Die Sendung Krims wird produziert. Ja, und dann?
Und dann holen sie sich österreichische Beteiligung dazu. Genauer gesagt, kontaktieren sie Ben Morak von der Sendung ATV Ungelöst. Das ist eine Sendung, da geht's so wie bei uns hier, bei Dunkle Spuren. Und wie der Name ATV Ungelöst auch eigentlich schon sagt, um ungelöste österreichische Kriminalfälle. Ich habe mit Ben geredet, hören wir rein, was er mir erzählt hat.
Es gab eben die Vermutung, dass diese Frau, die wir noch nicht identifizieren konnten damals, oder die Krims nicht identifizieren konnten, eher aus einem nördlichen Part von Europa kommt. Ja, das haben die spanischen Kollegen vermutet. Sie sind dann an verschiedene TV-Sender, Journalisten herangetreten, unter anderem zu mir auch. Es ging alles über Österreich findet euch. Ja. Also der Christian Mader hat mich dann mit denen verbunden, dann hatte ich mit denen Kontakt. Und ich war am Anfang noch skeptisch, weil ich nicht genau gesehen habe, dass es da einen Österreich-Bezug gibt. Dann habe ich mich eingelesen und dann kamen eben diese österreichischen Camper ins Spiel, was schon meine Aufmerksamkeit erweckt hat. Ja, und wir dann einen Beitrag darüber gemacht haben. Und die Zusammenarbeit war eigentlich wirklich spannend, weil es für mich das erste Mal war, dass man wirklich so europaweit irgendwie zusammengearbeitet hat, was für mich Neuland war. Ja. Und das hat aber super funktioniert und war ja schlussendlich Gott sei Dank erfolgreich.
Jetzt warte mal, Anja, was erzählt der Ben Morak da? Soll das heißen, das war erfolgreich?
Ja, in ATV Ungelöst wurden auch die 32 Jahre alten Fotos von dem Mädchen gezeigt. Mit dem Aufruf, dass man sich melden soll, wenn man noch irgendwas dazu weiß. Und dann hat sich tatsächlich jemand gemeldet. Ein einziges Mail kam zu dem Fall. Und es war ein Volltreffer. Eine Frau erkennt das namenlose Mädchen. Ihr Name ist Efi Anna Rauter. Und ihre Familie vermisst sie genau seit dem 3. September 1990.
Das nenne ich einmal einen Erfolg für den Kollegen Ben Morak und sein Team und natürlich auch für die spanischen Kollegen von Krims. So können True-Crime-Sendungen wirklich Positives bewirken. Ja, genau deswegen haben wir ja auch vor 4 Jahren damit begonnen. Ja, danke Anja erstmal. Und wie es in diesem Fall jetzt weitergeht, wer diese Efi gewesen ist, wo sich ihre Spur damals verloren hat, das alles erfahrt ihr dann im zweiten Teil. Dieser Fall ist jetzt schon über 30 Jahre her, aber trotzdem folgt jetzt natürlich auch unser Aufruf noch einmal. Vielleicht meldet sich ja doch noch irgendjemand, der oder die etwas loswerden möchte. Wenn ihr also irgendwelche Informationen zu diesem Fall habt, dann schreibt uns bitte einfach eine Mail und zwar an dunklespuren@kurier.at. Wir danken Martha Frejenet, Ben Morak, Elisabeth Kröpfel, Uwe Mauch, Johannes Ahrens, Markus Strohmeier und Christian Mader für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall. Und unser Dank geht auch an die True Crime Factory, Gorka Contents und die Corporatio Catalan de Mitjans Audiovisuals. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com/dunklespuren, da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu diesem und allen früheren Fällen für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen Valerie Kripp, Yvonne Wiedler und Anja Antonius. Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Diri. Social Media Daniela Sonn. Titelmusik Tobias Schützenberger. Produziert von Lena Hemmetsberger und Dominik Kanzian.